Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Sigi hat schon gesagt, das heutige Thema, es geht weiter in der Reihe Hoffnung. Hoffnung, die lebt, die Auferstehung als unser größtes Fundament. Und ich weiß jetzt nicht, ob du bei den anderen Gottesdiensten auch schon da warst. Ich habe sie mir im Internet anhören müssen. Gern gemacht, also genau, ich war nicht vor Ort. Und als ich so die erste Predigt angefangen habe zu hören, habe ich gemerkt, oh ja, da geht es auch schon um die Auferstehung. Und ich lade dich ein, trotzdem jetzt nicht abzuschalten, weil über die Auferstehung könnte man eine eigene Predigtreihe machen. Über das Kapitel, was mir hier vorgeschlagen wurde mit 1. Korinther 15, könnte man eine eigene Predigtreihe machen. Das hat 58 Verse. Ich lese es nicht vor. Ich werde nicht, habe nicht den Anspruch, in den 20 Minuten über alles, was Paulus da schreibt, zu reden. Hoffnung, die lebt. Die Auferstehung als unser größtes Fundament. Wirklich? Ist es wirklich so? Wir erleben immer wieder, wenn man in die Theologie guckt, wenn man das an dieses Fundament Hammer und Meißel angelegt wird, dass das so ein bisschen bearbeitet wird, vielleicht um es ein bisschen drastischer auszudrücken, da wird auch mit dem Presslufthammer gearbeitet. Dieses Fundament der Auferstehung, ja, das steht immer wieder in der Kritik. Das passt nicht allen. Kann man denn daran glauben, an die Auferstehung, nach dem Tod? Ist es nicht naiv? Ist es nicht irgendwie hirnrissig, töricht, weltfremd, lächerlich? Ist es nicht irgendwie ein Aberglaube oder Realitätsverweigerung? Oder wie wir es heutzutage ausdrücken, wissenschaftlich nicht haltbar. Und Leute, Freunde, Gottesdienstbesucher, solche Reaktionen, die sollten uns nicht verwundern, wenn wir an die Auferstehung glauben und da bläst uns Widerstand entgegen. Das sagt irgendjemand, bist du eigentlich verrückt? Was ist denn das für eine Hoffnung? Glaubst du wirklich daran, dass du nach dem Tod auferstehst? Und es ist nicht nur in unserer heutigen Zeit so, sondern es war auch schon in der damaligen Zeit so. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir diese Auferstehungsglaube, den die Christen hatten, der wurde nicht einfach als, ja, kann man haben, Haken dran, begutachtet. Als Paulus den Griechen diese Auferstehungshoffnung gepredigt hat, da lesen wir in Apostelgeschichte 17, 32, da lachten einige und gingen weg. Was ist denn das für ein Hirngespinst? An was glauben die denn? Sind die verrückt? Nee, das hat auch damals nicht in das Weltbild, nicht in die philosophischen Ansichten, nicht in die Lebensrealität gepasst. Und selbst unter den gläubigen Menschen, unter den Juden, gab es die einen, die an eine Auferstehung der Toten geglaubt haben und die einen, die das abgelehnt haben. Wir lesen da in Apostelgeschichte 23, Vers 6, die Sadduzäer, die eine Gruppe der Gelehrten, die eben nicht an die Auferstehung der Toten glaubt als Juden, und auf der anderen Seite die Pharisäer, die an die Auferstehung der Toten glauben. Und Paulus in der Situation macht sich das zunutze, er ist eigentlich angeklagt und dann redet er da von der Auferstehung und plötzlich beginnen die Gruppen miteinander zu streiten. Auch Jesus wird diese Frage gestellt mit der Auferstehung der Toten und es wird verpackt in so eine Fangfrage und auch er ist damit konfrontiert, dass es Menschen in seinem Umfeld gibt, für die diese Auferstehung der Toten ja irgendwie nicht vorstellbar ist. Und so darf es uns nicht verwundern, wenn auch in unserer heutigen Zeit ja an diese Auferstehung der Toten, an diese Hoffnung, die wir haben als Christen, ja, der Presslufthammer angelegt wird und versucht wird, genau das zu untergraben. Und wenn das außerhalb der Kirche von Leuten, die nicht an Jesus glauben, passiert, die werden sich da auch nicht viel Mühe geben, weil für die ist das ja überhaupt kein, ja, das lohnt sich ja da gar nicht zu investieren. Aber wenn es innerhalb der Kirche passiert, wenn es innerhalb unserem Umfeld passiert, wenn wir plötzlich mit jemandem über die Auferstehung reden, diskutieren müssen, wo wir auch doch glauben, der ist mit uns unterwegs im Glauben, dann wird es doch auch für uns hart und dann denken wir doch auch manchmal so, wow, was? Kommen wir vielleicht auch ins Zweifeln oder denken, hey, puh, jetzt, ja, stimmt es wirklich? Stehe ich noch auf dem richtigen Fundament oder Paulus, der ist so ein bisschen in der gleichen Situation. Er schreibt diesen Korintherbrief und er schreibt so viel zu dem Thema, weil bei den Korinthern, da wurde es auch diskutiert, da haben auch einige behauptet, hey, das mit der Auferstehung der Toten, das ist Quatsch. Das müssen wir irgendwie, das können wir nicht glauben, das passt irgendwie nicht. Und er schreibt darüber so viel, weil er genau dem entgegentreten möchte. Und ich möchte so ein paar Aspekte da rausgreifen. Und das erste ist, unser christlicher Glaube, unser Inhalt, der beruht nicht auf irgendeinem Gedankenkonstrukt, auf irgendeiner Theorie, auf irgendwelchen ausgedachten Mythen, sondern auf Geschichte, auf dem, wie Gott in dieser Welt gehandelt hat. Und genau das führt Paulus auch den Korinthern als erstes vor Augen. Ich lese es mal kurz vor, genau ab Vers 3. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Dann kommen eben diese historischen Tatsachen. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir, dieser Fehlgeburt. Was Paulus hier den Korinthern vor Augen malt, ist, hey, das ist nicht einfach nur irgendein Gedankenkonstrukt, an das wir glauben, sondern diese Auferstehungshoffnung, die wir haben, die sich in der Auferstehung Jesus begründet, da gibt es Zeugen. Da gibt es Zeugen, die auch ihr heute noch befragen könnt. Das ist nicht einfach nur ausgedacht. Das ist nicht einfach nur eine Theorie, an der man rumdoktoren kann, wo man basteln kann, wo man verschieben kann, wo man sich überlegen kann, wie passt es mir jetzt? Wie passt es in mein Weltbild? Wie passt es in meine Zeit? Nein, da liegen unverrückbare Tatsachen dahinter. Da liegt Geschichte dahinter, da liegt Gottes Geschichte mit dieser Welt, mit uns Menschen dahinter. Und so formuliert Paulus das auch ganz drastisch, was denn übrig bleibt, wenn man jetzt diese Auferstehung da rausnimmt. In Vers 16 macht er da so eine Gedankenkette. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt noch immer in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn wir unserem Glauben die Auferstehungshoffnung herausreißen, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Dann bleibt da nichts mehr übrig, auf das man hoffen kann. Dann bleibt es bei diesem irdischen Leben und es mag vielleicht für den einen schön sein, für den anderen toll, für den einen erfüllt, aber es ist eben keine lebendige Hoffnung, auf die wir setzen können. Und so malt Paulus diesen Korinthern und diesen Gedanken, die da in der Gemeinde Einzug halten, eben das entgegen. Christus ist auferstanden. Und das ist auch das Pfand, dass auch ihr auferstehen werdet. So wie Weihnachten ja auch nicht nur eine rührende, herzerwärmende Geschichte ist und wir deswegen uns um den Baum versammeln, uns Geschenke geben, sondern nein, auch Weihnachten gründet sich in Gottes Geschichte mit dieser Welt. In Jesus, dem Baby, der geboren wurde von einer Jungfrau, die den Namen Maria trug, in einem Ort, den es auch heute noch gibt, der Bethlehem heißt. Auch da wieder Gottes Handeln in der Geschichte. Auch da wieder, wir gedenken an das erste Kommen Jesu in diese Welt und wir glauben aus diesem Grund auch an sein zweites Kommen. Und so auch bei der Auferstehung. Jesus ist auferstanden von den Toten und das ist, und darauf beruht unsere Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden von den Toten. Wenn man dem christlichen Glauben diese Hoffnung raubt, bleibt nicht viel übrig. Aber diese Hoffnung ist nicht nur eine Hoffnung, die wir eben haben, wenn das Leben so dem Ende entgegengeht, wo wir uns dann dran klammern und wo wir dann sagen, gut, dass es noch nicht vorbei ist, gut, dass es noch weitergeht, sondern diese Hoffnung und dieses Leben aus dieser Auferstehungshoffnung, das soll auch schon heute im Hier und Jetzt der Treibstoff unseres Lebens sein. Auch das betont Paulus hier in dem Kapitel, in dem er den Korinthern vor Augen hält. Hey, ganz viele sind für genau diesen Glauben gestorben. Wenn sie nicht die Auferstehungshoffnung hätten, dann wäre ihr Tod total sinnlos gewesen. Dann hätten sie ihr Leben einfach weggeworfen. Ja, er empfiehlt den Korinthern, wenn die Toten nicht auferstehen und wenn ihr das glaubt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann lasst uns jetzt unser Leben auskosten, die Freuden, die Genüsse noch mitnehmen, denn schon morgen könnten wir tot sein, denn schon morgen könnte alles vorbei sein. Und wir merken, diese Perspektive, die verändert ganz viel. Die verändert ganz viel, wie wir jetzt schon unser Leben leben. Wie wir jetzt unser Leben angehen. Ganz viel von dem, was Jesus gesagt hat. Ganz viel von dem, was in der Bibel steht und was ja uns als Christen auch aufgetragen ist. Was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Ohne Auferstehungshoffnung macht es keinen Sinn. Wenn Jesus sagt, ihr sollt euer Leben aufgeben um meinetwillen und dann werdet ihr es gewinnen, ja, warum soll ich denn mein Leben aufgeben, wenn es keine Auferstehung gibt? Warum soll ich denn dieses eine Leben, diese vielleicht im besten Fall 80 Jahre, die ich habe, warum sollte ich die denn für irgendjemanden aufgeben? ja, wenn ihr nur in diesem Leben Christus habt, dann ist es sinnlos. In Matthäus 6, Vers 20 finde ich eine coole Stelle, wo Jesus uns auffordert, Schätze im Himmel zu sammeln, wo sie ewig bleiben, wo sie eben nicht von Motten und Rost zerfressen werden, statt hier auf Erden Schätze zu sammeln. Ja, hey, wenn es keine Auferstehung gibt, dann komme ich doch nie an den Schatz. Dann ist es wie, wenn ich mein Geld oder das, was ich habe, verbrennen würde. Ich komme da nie dran. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ob wir diese Auferstehungshoffnung hochhalten oder nicht, das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied, nicht nur, ja, wie wir eben über das Leben nach unserem irdischen Leben denken, sondern es macht auch einen riesen Unterschied, wie wir im Hier und Jetzt leben. Welche Perspektive wir haben, welche Hoffnung wir haben. Ja, welche Hoffnung wir uns hingeben, von was wir uns bestimmen lassen. Welche Hoffnung wir weitergeben können, welche Hoffnung wir teilen können. Mit welcher Hoffnung wir über andere sprechen. Und deswegen möchte ich uns Mut machen. Vielleicht ist es manchmal dran, diese Hoffnung zu verteidigen. Wenn jemand anderes sagt, daran musst du doch nicht glauben. Ich möchte uns Mut machen, diese Auferstehungshoffnung nicht auf ein später zu verschieben und zu denken, ich bin noch jung, darüber muss ich jetzt noch nicht nachdenken. Das kann ich klären, wenn ich vielleicht alt bin. Wenn ich denke, oh, jetzt habe ich mein Leben hier auf Erden gelebt, jetzt brauche ich irgendwie nochmal eine neue Perspektive. Unser Leben hier auf Erden ist ja nicht lang und trotzdem bestimmt über die Ewigkeit. Trotzdem entscheidet sich hier auf Erden, was und wo und wie wir die Ewigkeit verbringen können. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, jetzt schon Dinge zu tun, die Ewigkeitswert haben. Jetzt schon unser Leben so zu leben, als blicken wir auf die Ewigkeit. Herr Jesus, was soll ich heute tun, was dich erfreut, wenn wir uns begegnen? Welche Entscheidungen in meinem Leben würden dich ehren, jetzt und in Ewigkeit? Welches Investment bringt mir Zinsen in Ewigkeit? Welches Investment zahlt sich in der Ewigkeit aus? Und das ist eine Botschaft, die natürlich nicht in unsere heutige Zeit passt, weil es darum auch viel geht, sich selbst aufzugeben, sich danach auszurichten, was jemand anderes, was Gott, was Jesus möchte. Es geht eben nicht darum, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst ein schönes Leben zu basteln. Das widerspricht allen Botschaften, die wir in der Werbung, die wir von irgendwelchen Influencern gesagt bekommen. Aber es ist eben diese eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Diese Hoffnung, dass dieses Leben nicht alles ist. Und diese Hoffnung, die wir weitergeben dürfen. Ich möchte zum Schluss noch von meinem Schwiegervater erzählen. Mein Schwiegervater, der hatte mit Anfang 20 einen Verkehrsunfall. Er wurde von einem Auto erfasst als Fußgänger und es war ein Wunder, dass er nicht sofort tot war. Aber er war über ein Jahr im Krankenhaus, hatte viele OPs und sein Körper glich oder gleicht eigentlich mehr einem Trümmerfeld. Die Ärzte damals, neben dem, dass sie es auch für ein Wunder gehalten haben, dass er lebt, haben ihm gesagt, hey, wir haben dich wieder hergerichtet, so gut es geht, aber 10 Jahre geben wir deinem Körper noch. Also nach 10 Jahren wird dein Körper wahrscheinlich, da ist einfach zu viel kaputt. Du hast nicht so eine hohe Lebenserwartung. Und er durfte ein Leben leben und er lebt noch, wo er Familie gründen durfte, wo er Kinder, er hat 3 Kinder bekommen, er hat jetzt Enkelkinder und trotzdem war dieses Leben sehr von diesem Unfall geprägt. Er hat jeden Tag Schmerzen, er hat Schwierigkeiten zu gehen, er konnte zwar irgendwann wieder arbeiten, aber musste seine Arbeit auch irgendwann wieder aufgeben, weil einfach sein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Er ist jetzt Mitte 60 und sein Arzt sagt, du hast eigentlich den Körper von einem 80-, 90-Jährigen, einfach durch den Unfall. Und er ist nicht bitter geworden in seinem Leben, er ist nicht, er ist nicht dran zerbrochen, aber ich glaube auch ganz viel, weil er nach diesem Unfall, und er war richtig sauer auch auf Gott, aber er erlebt hat, wie Gott ihm Perspektive schenkt, wie Gott sein Leben nutzt und wie er auch manchmal vielleicht gerade durch den Unfall mit Leuten ins Gespräch kommen kann und erzählen kann von der Hoffnung, die er hat, von der Hoffnung, die in seinem Leben ist. Und in seinem Leben war ganz viel nicht möglich. Weiß nicht, ich zum Beispiel, ich gehe gerne in die Berge, gehe auf den Gipfel. Für ihn wäre das unmöglich. Aber das ist das, was wir weitergeben dürfen. Dass unsere Hoffnung eben nicht in dieser Welt verankert ist, sondern in der Ewigkeit verankert ist. Und wisst ihr, ich freue mich drauf. Wir können uns jetzt hier im Hier und Jetzt noch sehen, aber ich freue mich auch, ihn in der Ewigkeit zu sehen. Weil ich werde ihn da tanzen sehen, ich werde ihn da jubeln sehen, wenn er neue Beine, wenn er eine neue Lunge, wenn alles neu ist. Was für eine Hoffnung. Hey Freunde, lasst uns diese Hoffnung hochhalten. Lasst uns diese Hoffnung uns nicht madig reden von Leuten, die da ein Problem mit haben. Und lasst uns unser Leben auf diese Hoffnung bauen. Lasst uns das als Fundament unseres Lebens nehmen. Wir werden es nicht bereuen. Nicht im Hier und Jetzt und nicht in Ewigkeit. Amen.